Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Das Backhaus, den Göttinger Biobäckern. Für mehr Infos folgen Sie uns auf Facebook/Das Backhaus und Facebook/Das Biohaus. Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Es gibt noch viel zu entdecken im Werk von Georg Friedrich Händel, zum Beispiel seine erste italienische Oper Rodrigo, die in diesem Jahr erstmals bei den internationalen Göttinger Händel-Festspielen aufgeführt wird. Unter dem Motto »Magische Saiten« widmet sich das Festival in diesem Jahr besonders dem Frühwerk des Komponisten und den Saitenklängen in Opern, Oratorien und Konzerten, um das Publikum musikalisch zu verzaubern. In unserer Sendung »Eine Stunde, ein Thema« flanieren wir heute durch das Festivalprogramm und seine magischen Saiten. Zunächst im Gespräch mit Tobias Wolf, dem geschäftsführenden Intendanten der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen. Über seine Inszenierung der Oper Rodrigo im Deutschen Theater berichtet Regisseur Walter Sutcliffe. Tobias, der Titel der Händel-Festspiele in diesem Jahr, Magische Saiten, weist ja so auf einen poetischen Raum, den man auch mit Musik verbinden kann. Oper und Oratorium machen aber da ziemlich heftige Baustellen auf. Da geht es eher um Kriege, Konflikte und existenzielle Kämpfe, die wenig poetisch anmuten.
Ja, trotzdem ist eigentlich ein Stück Musik aus dem Oratorium der Ideengeber gewesen, nämlich das große Harfensolo aus dem Oratorium Saul. David möchte eben mit diesem Harfenspiel Saul beruhigen und ja mit Poesie quasi ankämpfen gegen den Wahnsinn. Das gelingt ihm schlussendlich nicht, aber das ist tatsächlich unser Ideengeber gewesen für dieses Motto und hat uns dann auch auf verschiedene andere Wege geführt. Wir haben verschiedene Saiteninstrumente im Programm, wie das Salterio zum Beispiel, ein barockes Hackbrett nennt man es heute in der Volksmusik, Zimbalon in der ungarischen Volksmusik, also ein Instrument aus dieser Familie. Wir haben natürlich das Cembalo mit Lawrence Cummings im Programm und interessant finde ich eben auch, dass die Behandlung der Streicher in der Oper Rodrigo wirklich eine ganz differenzierte ist. Wir haben es da zu tun mit vielen Klangfarben, wir haben es zu tun mit einem jungen Komponisten, der nochmal alles ausprobiert. Da wandern dann die Melodien aus der ersten Geige durch die Bratschen hin ins Cello. Wir haben ganz viele Streicher, Soli, sehr virtuos, sehr lyrisch zum Teil. Also das hat sich tatsächlich hinterher ergeben, dass für diese Oper das Motto magische Saiten noch ganz besonders gut funktioniert.
Das Besondere an dieser Oper Rodrigo ist ja zum einen, es ist eine sehr frühe Oper von Händel, war mal gerade 22, meinen die Chronisten. Und seine Liebe zu Italien macht sich da ja scheinbar sehr bemerkbar. Auch in, sagen wir mal, in der kantilenen Anmutung.
Es ist die erste Oper, die er für ein italienisches Publikum schreibt, auf Italienisch für ein italienisches Publikum. Das ist natürlich was anderes, als in Deutschland italienische Stücke zu schreiben, aber er hat natürlich auch seine erste Oper auf Deutsch geschrieben, Almira, und Rodrigo ist eben die erste italienische Oper für ein italienisches Publikum. Da wird eben viel gesprochen. Das ist für unsere Ohren etwas ungewohnt. Es gibt viel Rezitative, wie auch in Agrippina. Die Arien sind etwas kürzer, als wir sie dann bei den späteren Opern gewohnt sind. Das sind eben ganz frische Ideen, die einfach mal aufblitzen, noch nicht so meisterhaft ausgearbeitet sind wie später, aber dafür sehr frisch sind und sehr wild und eben sehr experimentell im Umgang mit ganz vielen Klangfarben.
So gesehen noch eine sehr spezifische Form des Musiktheaters, wo also nicht von einer großartigen Arie zur nächsten gehüpft wird, übertreibe ich mal, sondern wo sich die Charaktere auch eben in diesen Rezitativen mitteilen und wo szenisch noch andere Stimmungen reinkommen, die dann sozusagen das Orchester entsprechend kommentiert, unterstützt oder ummantelt.
Ja, es ist eine Oper mit sehr starken Charakteren und da geht es sofort zur Sache. Das ist eben nicht so wie später bei Xerxes, dass man da erstmal den Baum besingt, bevor es richtig losgeht, sondern da geht es zur Sache. Da ist Florinda, die sagt, du Schuft, hast mich verführt, hast mir ein Kind gemacht, hast mir die Ehe versprochen und jetzt verlässt du doch deine Ehefrau nicht. Und er nimmt sie nicht ernst und daraus entwickelt sich dann ein unglaubliches Drama und da geht es schon ziemlich heftig zu. Und auch eine Frau, die mit einer unglaublichen Opferbereitschaft, Eselena, die sagt, verlass mich doch, das ist für alles das Beste und ich kann doch keine Kinder kriegen und dann gibt es kein Blutvergießen. Das sind schon unglaublich starke Frauen, unglaublich starke Charaktere und das finde ich eben bemerkenswert. Und das ist alles eben auch in einem Tempo, in einer Tempoabfolge, die wir, wie gesagt, später gar nicht mehr so gewohnt sind. Da entwickelt sich das Ganze einfach ein bisschen kunstfertiger auf der einen Seite, aber auch dann eben ein bisschen langsamer im dramatischen Schritt.
Aber eine Form der Nahaufnahme dann auch.
Das ist es ja immer. Also eine Arie ist ja immer
ein Psychogramm, diese Oper, in der Art, die Charaktere mit ihren Widersprüchen.
Na, das ist eigentlich im Prinzip ja jede Oper. Also jede Barockoper zeigt ja in den Arien die Seelenzustände und die Handlung wird in den Rezitativen vorangetrieben. Nur dadurch, dass Händel in späterer Zeit, weil die Londoners halt nicht mochten, die Rezitative so eingestrichen sind, haben wir eben das Gefühl, dass wir so von einem Seelenzustand zum nächsten plumpsen, wohingegen da jetzt einfach wahnsinnig viel gesprochen wird und wahnsinnig viel Dramatik zwischen den Arien stattfindet.
Es ballert ja pausenlos und es ist ja kaum mal ein entspannter, sagen wir mal, friedlicher Moment.
Die gibt es schon auch, aber die kommen auch ganz plötzlich und unverhofft, denn immer dieses kurze Innehalten, wo Rodrigo die Götter anruft und wo auch Florinda innehält und überlegt, ist es überhaupt richtig, was sie tut, also ist sie da nicht fehlgeleitet. Es sind tatsächlich sehr reflektierte Charaktere. Also es gibt ja andere Opern, da gibt es so schablonenhafte Menschen, die einfach immer meinen, auf dem richtigen Weg zu sein und wir haben es hier tatsächlich mit Menschen zu tun, die sich doch öfter hinterfragen und das finde ich auch bemerkenswert und ganz spannend.
So ein bisschen auch spannend für Händel, der sich ja dann später gerade bei starken Libretti unglaublich reingehängt hat. Das sind ja immer sehr faszinierende musikalische Psychogramme, die er geschrieben hat, die einen dann auch unmittelbar vom Hocker hauen.
Ja. Na, er hat sie ja nicht selber geschrieben, er hat sie sich ausgesucht, er hat sie sich auch zurechtgestutzt, das muss man auch sagen. Und da ist er jetzt vorsichtig. Ich glaube, dass der spätere Händel hätte da an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen mehr die Schere angesetzt. Also mir geht das so, dass man tatsächlich nach der Auflösung, nachdem man weiß, der Krieg ist vorbei, folgen dann noch so ein paar Liebesduette und Liebesnummern.
Ja, es muss wieder
Der alte Händel gesagt, ach nee, da machen wir jetzt mal schnell Schluss. Also da hat er jetzt doch noch einen längeren Nachklang. Aber das ist natürlich auch ganz besonders schöne Musik. Und es gibt natürlich allen nochmal die Gelegenheit, tatsächlich nochmal ein bisschen anderen Charakter zu zeigen. Nachdem die da alle so wild und kriegerisch waren, tut das den Figuren ganz gut, da auch nochmal ein bisschen etwas milder so ein Liebesduett anzustimmen.
Auch eine liebenswerte Seite von sich zu zeigen.
Absolut. Ne?
Und nicht nur die Grimasse. Ja. Die Tatsache, dass in der Oper eben die Begeisterung Händel zu Italien für die Sprache, für die Kultur mitschwingt, war das auch so ein Initial innerhalb des Programms? Denn wenn ich jetzt an Almira Songbook denke, führt ja auch in mediterrane Regionen. Da so ein bisschen zu stöbern, wo sich so Schwingungen und Seiten.
Ja, es ist schon so, dass wir den frühen Händel damit auch zeigen. Also Almira, eben seine erste Oper, kurz vor Rodrigo, wir haben es mit dem Dixit Dominus zu tun, auch das für Rom geschrieben. Also wir zeigen dieses Jahr wirklich den jungen, wilden Händel, der ungestüm auf Bildungsreise in Italien ist. Und es gab eben andere Jahre, da haben wir sehr späte Werke gezeigt, wie jetzt diese vielen unbekannten Serie, Faramondo, Imeneo, das sind ja alles relativ späte Werke. Und jetzt haben wir es tatsächlich einfach mal mit dem jungen Händel zu tun. Ich finde das eine ganz schöne, eine ganz schöne Clusterung, dass man da auf ganz verschiedene Arten und Weisen den Charakteren und der Musik ein bisschen näher kommen kann. Almira Songbook ist ja ein Auftragsprojekt an das Ensemble Seconda Practica gemeinsam mit den Händel-Festspielen Halle. Seconda Practica war ja Teil unseres Stipendienprogramms und da bin ich auch sehr stolz, dass die mittlerweile nach 3 Jahren eine unglaubliche Karriere hingelegt haben, ihre erste Japan-Tournee hinter sich haben und jetzt eben hier ein Programm entwickelt haben, was sehr typisch ist für sie, weil sie sich sehr stark dramaturgisch, musikwissenschaftlich mit den Themen auseinandersetzen und hier eben ein Programm gebaut haben rund um diese erste Opernheldin, von der man ja nicht so wirklich weiß, ob sie wirklich existiert hat. Es gibt eben verschiedene historische Figuren, die da Modell gestanden haben mögen und die nähern sich eben da musikalisch an. Es sind auch Figuren, die aus der Renaissance stammen und da wurde eben um diese Frauenfigur ein Programm entwickelt, was zum Teil mit Renaissance-Musik bis eben hin zu Händel spielt und sich eben eher dem Charakter nähert, also weniger jetzt die Musik des frühen Händel analysiert, sondern eher den Charakter nimmt und mal guckt, wer ist das überhaupt, wer ist diese Almira? War es wahrscheinlich Elvira von Kastilien, wir wissen es nicht so genau, aber das ist eben auch eine spannende Reise mit dem Ensemble, die sich ja sehr auf iberische Musik, Spanien, Portugal, aber auch Barockmusik aus Südamerika spezialisiert haben. Insofern sind die da in ihrem Spezialbereich.
Aber das war so ein Gedanke, wenn man schon mal bei Händel in Italien, ja, weil das mir dann auch Ausschau hält, was in der näheren Umgebung so alles los ist.
Das, wie gesagt, es ging eher um die frühen Werke. Also das ist eher Zufall, dass wir da jetzt nach Spanien kommen. Aber ja, es gibt natürlich auch noch andere großartige Projekte, die wir gerne vorstellen. Ein Crossover-Projekt bei Distribo mit Dieter Ilk, der ja mit meinem Bach und meinem Beethoven jeweils ein Echo bekommen hat. Den kann er jetzt nicht mehr gewinnen, dass es den Echo nicht mehr gibt. Aber ich bin sicher, auch für meinen Händel hätte er einen bekommen.
Da und, wird ich bestimmt noch mal wieder einen Preis finden, den man ihm verleiht.
Mit Sicherheit. Und es ist auf jeden Fall ein unglaublich großartiger Musiker, Komponist und Arrangeur, der wirklich ein ganz besonderes Gespür hat, aus dieser händelschen Musik einfach Motive auszusuchen, daraus einen neuen Kosmos zu entwickeln. Und man hört, wo sie herkommen, aber es ist doch unvergleichlich, Dieter Ilk und sein Trio. Insofern ist das auch ein toller Abend, weil das auch eine ganz andere Location ist in dieser Logistikhalle, die ja sonst auf eine strenge Taktung aus ist. Und dass man da jetzt aus dem strengen Takt rauskommt, in Improvisation reinkommt, tut dem Ort irgendwie auch ganz gut und das hat eine schöne Reibungsfläche entwickelt.
Also Musik und insbesondere Barockmusik sowieso tut jedem irgendwie geartet.
Ja, selbst ein Automuseum.
Ort mit gescheiten akustischen Verhältnissen,
ja, gut. Ne? Selbst ein Automuseum. Wir sind ja auch im PS-Speicher, in der PS-Halle mit Dorothee Oberlinger und Lawrence Cummings. Auch das ein toller Raum mit einer guten Akustik. Wir sind ja ohnehin dieses Jahr angewiesen auf sehr vielfältige Spielstätten. Die Stadthalle wird ja saniert. Wir werden mit dem Oratorium nach Hannover-Schmünden gehen, in diese wunderschöne St. Blasius-Kirche.
Wo es ja schon viele Tränen gab, weil einfach irgendwann die Kirche voll ist.
Da sind 2-3 Karten wieder zurückgekommen. Also es lohnt sich durchaus mal reinzuschauen oder vielleicht auch, wenn man in Hannover-Schmünden wohnt, auch mal an der Abendkasse vorbeizuschauen. Da muss man mal gucken. Also wie gesagt, das ist aber auch eine fantastische Kirche und eben dadurch, dass wir dort jetzt auf die Suche gegangen sind, haben wir viele neue spannende Orte entdeckt, die wir wahrscheinlich ohne die Sanierung der Stadthalle nicht entdeckt hätten. Insofern hat das wie immer 2 Seiten. Natürlich eine organisatorische Seite, die uns wahnsinnig viel abverlangt, weil wir in diesen Spielstätten natürlich nicht die Garderobensituation haben, nicht die Einlasssituation, auch Catering, Toiletten und so weiter. Nur müssen wir uns ganz anders kümmern. Aber auf der anderen Seite eben da wirklich tolle Orte neu entdecken können.
Gab es denn mal die Überlegung, einfach 2 Vorstellungen des Oratoriums zu machen?
Nein, es ist einfach zu teuer. Schlicht und ergreifend zu teuer. Also die Solisten, die wir engagieren, die das
sind
Geld kriegen
sehr freundlich,
und das Orchester auch. Erstens das und zweitens, wenn ich das mit dem Orchester zusammenrechne, das kriegen wir in Eintrittsgelder nicht wieder rein und unsere Förderer fördern uns auch nicht doppelt, wenn wir es 2-mal machen. Insofern haben wir das ja einmal überlegt, aber das ist relativ schnell durchgerechnet, dass das einfach nicht zu finanzieren ist.
Weitere magische Seitenklänge erkunden wir jetzt in unserer Sendung Eine Stunde ein Thema im Gespräch mit Tobias Wolf zum Auftakt der internationalen Händel-Festspiele Göttingen, die am Freitag mit der Premiere der Oper Rodrigo eröffnet werden.
Hast du denn schon Schauplätze im Sinn für nächstes Jahr, wo du ja wesentlich mehr noch brauchen wirst, wenn es ans Jubiläum geht?
Ja, 100 Jahre Händel-Festspiele, ein großartiges Datum. Wir sind da hauptsächlich in der Lokhalle unterwegs. Das freut uns sehr, dass die GWG uns da den kompletten Zeitraum freigehalten hat und werden da mit einem international renommierten Akustiker auch wirklich dafür sorgen, dass man gut hört und dass es vor allem eine natürliche Akustik ist. Also wir können ja als Spezialfestival für Aufführungspraxis und alte Musik jetzt nicht irgendwie jede Geige einzeln abnehmen und dann neu mischen. Das widerspricht ja doch sehr der Idee der Aufführungspraxis. Also insofern haben wir da eine Lösung gefunden mit einem Konzertzimmer, was wir in diese Lokhalle einbauen, die Lokhalle auch ganz anders gestalten nochmal. Bin ich sehr gespannt, was die Göttinger sagen. Ich glaube, sie sieht ganz anders aus, als man sie bisher so kennt.
Dann kann man dem Innenleben der Lokhalle quasi auch ein barockes Design geben.
Das könnte man natürlich machen, ist natürlich überhaupt nicht unsere Geschichte. Also die Gründung der Festspiele hat sehr viel mit Expressionismus und Moderne zu tun und relativ wenig mit Barock, muss man mal sagen. Also Oskar Hagen hatte überhaupt kein Interesse daran, hier irgendwas Barockes wiederzubeleben, sondern die haben mit Paul Thiersch zusammen, der ja dann auch Direktor der Moritzburg in Halle wurde, ganz neue Bilder gedacht, ganz expressionistisch. Und das ist also was ganz anderes gewesen, als wir heute denken, jetzt mit barocken Kostümen und Perücken und Kerzenlicht. War denen ziemlich egal damals, sondern die wollten in einer zeitgenössischen Bildsprache die händelschen Opern wieder aufführen. Auch da in einer sehr starken Bearbeitung. Also man muss sagen, dass die Bearbeitungen von Oskar Hagen sehr beherzt sind und manchmal auch gegen das, was unser heutiges Empfinden repräsentiert. Also insofern war auch da nicht die Idee der Aufführungspraxis an erster Stelle. Das kam später erst. Das kam in den 30er Jahren im ersten Schritt, weil man gesagt hat, wir spielen ungekürzt, weil eine ungekürzte Oper verbietet auch eine Einflussnahme. Also Also jede Kürzung, jede Streichung ist ja eine Einflussnahme. Und dann war das die erste Idee, sich so einer Einflussnahme in den 30er Jahren zu entziehen, indem man es einfach wirklich in voller Länge spielt. Und der zweite Schritt war dann in den 80er Jahren mit dem Engagement von John Elliott Gardiner. Da ging es dann wirklich los mit historischen Instrumenten. Historische Inszenierung kam dann mit Nicholas McKeegan in den 90ern. Das ist aber in der Festspielgeschichte eine relativ junge Entwicklung. Das heißt, das hat in der Gründerzeit noch gar keine Rolle gespielt, sondern das sind jetzt eher so die letzten 20, 30 Jahre, in denen das mit aufgetaucht ist. Insofern ist es uns auch wichtig, auch da wird es einige historische Elemente geben in dem Spielfern für 2020, aber das Zentrum war wirklich eine Inszenierung von Menschen, die in ihrer Zeit gelebt und gedacht und gesehen haben.
Dann knüpft ja auch die Jubiläumssaison an, es sind ja junge Regie-Teams aufgerufen, genau. Ne, dass man sozusagen mit zeitgenössischen Motiven.
Genau, wir haben einen Wettbewerb gehabt mit jungen Ensembles, die angehalten waren, sich auseinanderzusetzen mit der Gründungszeit, aber dann eine neue Vision zu entwickeln und eine sehr heutige, sehr jetzige Vision zu entwickeln. Und es war sehr spannend zu sehen, was junge Regisseurinnen und Regisseure so unter Regie heute verstehen. Da gibt es auf der einen Seite natürlich ganz extreme Entwicklungen, die wir tatsächlich als modern betrachten, aber es gibt auch eben die andere Entwicklung, die sagt, wir möchten zurückkehren zu einem Geschichtenerzählen, wir möchten zurückkehren.
Ist ja auch ein Trend im Theater.
Absolut.
Ne? Wieder also, so das narrative Element zu bestärken und nah rangehen an die Figuren.
Das Performative so rückt dann bis in den Hintergrund.
Den Splatter oder die Brüchigkeit zu betonen.
Genau, das fand ich auch ganz spannend zu sehen, wie unterschiedlich da die Erzählweisen waren. Wir haben ein Regie-Team ausgesucht, sind da jetzt in Verhandlungen. Da ist natürlich bei jedem Wettbewerbsprojekt, gibt es das ein oder andere, was man noch weiterentwickeln kann. Und da haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Und Mitte September werden wir es dann verkünden und dann natürlich das Konzept auch der Öffentlichkeit vorstellen. Das gibt da noch einiges zu tun. Und natürlich ist es auch bei jungen Teams so, dass man die erstmal nochmal treffen möchte und auch erstmal noch Gespräche führen möchte. Deswegen nennen wir da auch noch keinen Namen. Ich sag mal, wir haben, glaube ich, noch genug, worüber wir sprechen können im Moment.
Ein Element, was in den Jahren immer stärker geworden ist, ist der Blick auf Nachwuchsensembles. Mhm. Das ist das Emerging-Programm. Also das scheint sich prachtvoll zu entwickeln.
Ja, das ist toll. Also vor allem natürlich einmal über unseren Wettbewerb, den wir umgestaltet haben als richtigen Wettbewerb. Das haben die Ensembles sehr, sehr wohlwollend wahrgenommen, weil sie sich einfach treffen, weil sie Netzwerke bilden können, weil sie einfach wissen, wie die anderen spielen. Das war ja bei der Göttingerei damals nicht so. Da hatten wir jeden Monat ein Konzert und die Gewinner oder Verlierer wussten gar nicht, wie die Konkurrenz so war. Und das nehmen wir jetzt schon wahr, dass die das sehr wertschätzen, dort auch auf andere Ensembles zu treffen, direkte Kontakte zu knüpfen und auch wissen, wie der Markt so ausschaut und mit wem man sich messen muss. Ein bisschen hat es uns Zuschauer gekostet, weil wir natürlich den Wettbewerb vormittags ausrichten und damals waren das eben Abendkonzerte. Natürlich hatten wir da ein paar mehr Zuschauer, aber das entwickelt sich auch extrem gut. Wir haben schon im letzten Jahr die Zuschauerzahlen da verdoppelt und bin auch sicher, dass wir in diesem Jahr wieder mehr Zuschauer haben, weil die entdecken, wie spannend das ist, wirklich an einem Tag diese 5, 6 Ensembles zu sehen und dann
tolle
zu schauen,
Musik zu hören,
tolle Musik zu hören, alles Profis, das sind fantastische Musiker und
faszinierende
und Repertoire auch zu gucken, wer findet denn die anderen besser oder wer stimmt mir denn zu und es ist auch viel leichter, dann eine Entscheidung zu finden, weil wenn man wirklich damals über diese 4 Monate sich erinnern musste, wie war denn noch das erste Ensemble? Statistisch gesehen hat, also glaube ich, noch nie das erste Ensemble gewonnen, weil sich dann meistens weder die Jury noch das Publikum erinnern konnte, sondern nur so von Notizen oder von CD-Aufnahmen, das nochmal irgendwie wachrufen musste und das ist jetzt natürlich einfach schön, dass man es selben Tag hat und das ganz genau messen kann. Und das ist das eine der Wettbewerb, aber auch natürlich das Stipendienprogramm Emerging und da sind ja auch Elemente jetzt mit dabei, mit dem Ensemble Concerto di Margherita, das wirklich ein großartiges Ensemble ist. Also es sind Musiker, die so mehrfach begabt sind, dass sie nicht nur auf ihren Seiteninstrumenten spielen, sondern dazu auch noch gleichzeitig singen. Man hat also mit den wenigen Musikern einen Chor und Orchester gleich noch mit eingekauft. Also das ist eine wahnsinnige Klangwelt und eben sind ja alles gezupfte Instrumente, also ein ganz anderes Gefühl von Klang. Wir haben ja sehr viel immer mit Streichensembles zu tun, immer mal eine Oboe dabei, aber das ist wirklich mit Harfe, Laute, Gitarre und eben vielen gezupften Instrumenten. Und das hat mich ganz fasziniert und auch eben das Repertoire ist eins, was man ganz selten hört.
Das macht dann wieder diesen poetischen Raum auf.
Absolut. Einen musikpoetischen Raum, auf jeden Fall. Also insofern Magie, ja, in allen Orten, Magie in der Musik, das wird ein magischer Jahrgang dieses Jahr.
Mit der Oper Rodrigo inszeniert Walter Sutcliffe am Deutschen Theater ein hochdramatisches musikalisches Schauspiel. Auch für den schottischen Regisseur und Intendanten der Northern Ireland Opera in Belfast
war Händels erste italienische Oper eine Entdeckung, die er als psychologisches Kammerspiel beschreibt.
Walter, diese Oper heißt zwar Rodrigo, aber müsste sie nicht eigentlich Florinda oder Iselena heißen?
Och.
Weil die beiden Frauen bestimmen ganz entscheidend die
Handlung. Das ist also interessanterweise, könnte man wirklich sagen. Also ich meine, auch die große Schlussnummer von erster Akt gehört Iselena, der große Schlussnummer von zweiter Akt gehört Florinda. Rodrigo ist halt der Katalyst.
Der Katalysator des Ganzen.
Genau, seine Nicht-Aktionen oder was er nicht tut, führt auch zu diesen Konsequenzen. Also in diesem Sinn, der ist den zentralen Figur, obwohl eigentlich die zwei Damen sind die Figuren, die eigentlich mit Energie was tatsächlich treiben und bestimmen. Aber die Rollen im Stück sind auch sehr interessant verteilt. Und alle die Figuren haben sehr spezifisch interessante persönliche Weisen und kämpfen mit den Konsequenzen von ihren Taten, ihren Aktionen anders. Die erleben das auch anders. Und in diesem Sinn, das ist ein sehr, sehr interessantes Kammerspiel von sechs wirklich interessanten Figuren.
Kammerspiel ist es auch insofern, als in dieser Oper auffallen viele Rezitative sind. Das heißt, es finden eine andere Form des Gesprächs, des Dialoges, des Konflikts, der Auseinandersetzung mit Musik statt. Die Arien spitzen dann manchmal zu, aber es gibt ganz viele andere Räume, in denen man die Figuren näher betrachten kann und hören kann, was sie so antreibt.
Also ich meine, das ist ein sehr früher Händel-Oper. Ich meine, das hat er geschrieben 2 Jahre vor Agrippina und es hat noch ein großes Zusammenhang mit dem Stil von Venedig, von dieser Frühbarock-Stil, wo im Prinzip die Rezitativen, also ich meine, die Libretti waren extrem geschätzt. Ich meine, die Karneval-Opern von der 17. Jahrhundert, im Grunde genommen das gleiche Libretto wurde von mehreren Komponisten gesetzt. Ja. Dem Text war einfach, also der Poesie, der Text war ein zentrales Ding in der Oper. Und vielleicht man könnte sagen, dass das mit dieser späteren, so Rokoko-Barock, also natürlich ist dem Text immer wichtig, aber es wird mehr Wert darauf gelegt an diese Vocal Fireworks, was es absolut gibt in Rodrigo, nur man hat halt diese Rezitativ noch. Wir haben das natürlich ein bisschen gekürzt, und weil
klar,
man macht das
eine 5-Stunden-Geschichte.
Ja, genau, man macht das auch mit Shakespeare.
Genauso,
also nicht viel gekürzt, muss ich sagen, aber nur manchmal sind im Rezitativen diese Poesie verliert ein bisschen seine Kraft vor einem Publikum, die nicht italienisch ist. Dadurch kann man, wenn die Idee vermittelt wird, was dem Figur sagen will, und man kann das ohne zu viel Schaden eigentlich machen. Vielleicht tatsächlich, es geht zum Gunst des Stückes, ein bisschen in den Rezitativen zu kürzen.
Aber das macht es doch für einen Regisseur entweder schwieriger oder in dem Sinne auch interessanter, aus dem musikalischen Schauspiel nochmal das Schauspiel besonders.
Als Regisseur, also ich denke immer, was ist das wesentlich, was braucht man und was ist vielleicht Filling? Und ich meine, man macht das im Schauspiel, im Musiktheater, in alles. Also, und man soll immer auch ein paar Striche hier und da machen, weil das gehört zu der Direktion, der Führung, auch zu wissen, was wirklich wichtig ist in die Rezitativen. Ja, versuchen das einfach ein bisschen besser zu spitzen, sozusagen. Aber das hat so eine Art Schauspielgefühl natürlich, weil die Rezitativ sind nach wie vor, auch wenn ein bisschen gespitzt, sehr wichtig.
Es fängt mit einem sehr, sehr ausführlichen Rezitativ an, die Oper. Das heißt, man begegnet den Figuren unmittelbar, also, bis sich sozusagen die erste Arie anschließt.
Nee, der Anfang der Oper ist wirklich wie eine Szene aus Who's Afraid of Virginia Woolf. Ich meine, es ist wie so eine Szene aus Pinzer oder Albi oder sowas kommen. Das ist eine richtige Auseinandersetzung zwischen der Rodrigo und seiner Geliebte. Sie hat ein Kind bekommen und der scheinbar braucht sie nicht mehr tatsächlich, braucht sie nicht wirklich zu unterstützen, weil seine Situation, seine politische Situation hat sich gerade geändert. Er brauchte unbedingt einen Erbe, wenn der Thron unsicher war. Seine Armeen haben quasi
das
alle schlechten...
Wollen.
Genau, und das hat so seine ganze Position geändert und dadurch fühlte sich die Geliebterin plötzlich erstmal sehr betrogen, aber auch sehr angstvoll, dass sie wirklich weggeschmissen wird und versucht irgendwie eine Antwort für selbst zu finden, und diese Antwort ist dann Rache, das wieder gut zu machen. Und Ja, so das fängt an mit einem sehr schauspielmäßig und sehr psychologisches und interessantes Ausgangspunkt. Hat nicht wirklich mit so einer historischen Geschichte zu sein, sondern das ist einfach eine Auseinandersetzung, wo diese Instinkte zum Wut und Rache und sowas führte die Leute. Ja.
Es geht so um die Macht der Gefühle, wenn sie sich einem bemächtigen. Ja.
Es geht um...
Auch wenn es natürlich auch einen politischen und ganz strategischen Tenor auch hat.
Also die Politik ist quasi im Hintergrund. Also ich meine, es gibt manche Sachen, die einfach gemacht werden sollen. Das Stück selbst hat sehr viel mit Beziehungen zu tun. Wer hat der Macht in einer Beziehung, kann man sagen. Aber eigentlich, ich finde, was wirklich interessant ist, jede Figur muss allein mit ihren Problemen umgehen. Sie versuchen Wege, also was ist Vertrauen? Also wer kann die Leute vertrauen? Wer wird dann am meisten gestört durch diese Konflikte? Also ich meine, die ganze Idee von wer ist der Victim ist auch interessant hier. Also diese großen Arien und diese großen Nummern sind sehr interessant, weil die Leute wirklich versuchen, mit diesen sehr verschiedenen Problemen umzugehen. Zu viel Information brauche ich nicht zu sagen, weil ich glaube, das geht einfach sehr klar in die Aufführung. Wer zerstört wird von was gerade passiert ist und deswegen muss ich wieder psychologisch finden, also wie die Leute, die auch nach Versöhnung suchen, wie können sie da eigentlich mit selbst klarkommen, also was, ja,
das
wenn man sucht das.
Das dauert ja sehr lange. Ich würde in dem Zusammenhang gerne noch mal das Stichwort Katalysator aufgreifen. Rodrigo ist sozusagen der Erste, indem er eben seine Geliebte an die frische Luft setzt. Er hat dem eigentlichen Thronerben das Erbe streitig gemacht, der in der Schlacht zwar erstmal niedergeknüppelt wird, aber dann sozusagen den nächsten Rachefeldzug startet. Er setzt aber auch bei seiner Frau Iselina etwas in Gang, eine Haltung. Also die beiden bewegen letztendlich ihre Umgebung. Spannend ist natürlich Florinda, die ihren Bruder für den Krieg mobilisiert und auch ihren Verehrer, Geliebten oder Ex-Gefährten, der halt nicht so erfolgreich und potent schien und das jetzt aber wird. Und die füttert ja richtig die beiden an für ihre Rache. Also so gesehen ist sie in einem anderen Sinne auch ein Katalysator.
Ich meine auch Selene, das Gegenteil, die sucht auch nach ihrer Identität. Also ich finde was wirklich interessant in dem Stück, dass die Figur suchen nach einer Identität. Und diese Florinda hat ihre Identität verloren, gerade in dieser Beziehung mit Rodrigo. Und sie glaubt, sie wird sich retten durch die Rache. Und deswegen sie dann engagiert ihren Bruder davor. Aber auch sehr interessant ist, dass sie ist eine, die auch reflektiert über was es ist, das sie macht. Die ist nicht einfach so eine Fury, wie so ein griechischer Eumenides. Man könnte das, also auf ersten Blick könnte man das so verstehen, aber das wirklich interessant ist, die werden alle Opfern, diese Haltung, das braucht Konflikt, das braucht Rache. Das zerstört auch die Leute, die das machen. Wie gesagt, sie reflektiert über was das ist, dass sie
das
hat gerade, dass sie treibt. Und ob sie das weiter treiben kann, ob sie das weiter treiben soll. Also die Figur Ivanko ist sehr interessant, weil ich meine, der steht sehr auf dieser Rache, weil Rodrigo hat auch seinen Vater ermordet und seinen Bruder. Aber der ist auch sehr, wie sagt man, geschädigt von diesen Sachen, also dem selbst. Also dann, ob er eine Beziehung mit Florinda aufbauen kann, wenn er nicht wirklich vertrauen kann. Also er hat sein Vertrauen in alle verloren, sozusagen.
Und sie sagt ihm dann ja auch noch, also erst Sprache und dann Gefühl.
Ja, also aber dann, ich meine, das ist immer so ein Ding, wie man überhaupt mit Leuten umgeht, die alle nach Rache suchen und alle Konflikten suchen. Und wo ist das menschliche Vertrauen in diesem Ding? Ich finde das sehr, sehr interessant und sehr spannend und bewegend in Händel, dass er wirklich mit diesen psychologischen Prozessen, kann man das sagen, diese psychologischen Prozessen umgeht in diesem Stück. Es ist ein sehr anderes Stück, also Agrippina ist voll von Leuten, die, das ist ein absolut spritzig, brillante Komödie. Also Händel ist immer so extrem auf dem Punkt psychologisch, aber die Manipulierung und alles, die da sind, wie gesagt, brillant und lustig. Und in Rodrigo, ich finde das wirklich, also eigentlich so brillant wie in Agrippina, aber das richtig so ein psychologisches Runtergang. Und am Ende, man hat 5 Leute, die versuchen dann wieder klarzukommen,
dann
mit wer sie sind. Und dann der Welt, dass sie haben quasi, ich würde nicht sagen gebaut, sondern zerstört. Ja, also ich meine, der Welt, dass sie haben einfach gemacht. Und wie sie dann umgehen in diesem Welt.
Und wie das dann weitergeht?
Also ich meine, Moderne ist ein Wort, das ich eigentlich nie wirklich nutze, weil ich weiß jetzt nicht, was Moderne ist. Aber Contemporary, also relevant ist es auf jeden Fall. Also spricht sehr klar und die Reise mit diesen verschiedenen Figuren ist sehr lohnend.
Ich bin einem sehr nahe, weil man versteht ja ihre Konflikte, unabhängig davon, ob die jetzt im 10., 11. oder egal welchem Jahrhundert angesiedelt sind, eben weil es Psychogramme sind und ihre Zerrissenheit.
Genau.
Wobei, da ist natürlich Iselina, die Frau, die an der Seite ihres untreuen Gatten weilt und einfach drauf vertraut, dass die wieder zusammenfinden, dann auch noch mit der Bereitschaft zu sagen, wenn es dem Frieden dient, heirate deine Geliebte. Dann hast du auch einen Nachfolger. Im Zweifelsfall opfer ich mich. Sie mischt sich auch immer ein, wenn es um Todesurteile geht und sagt, mach das alles nicht besser. Also ganz viele Symptome, fast wie die einer Friedensbotschafterin und gleichzeitig aber auch einer klugen Politikerin, die versteht, wie diese höfische Welt tickt.
Ja, also ich meine, was man hat am Anfang des Stückes, ist eine Figur, die ihre Identität verloren hat, quasi auch, ja. Und das ist auch eine interessante Figur, die Frau von Rodrigo, die kein Kind bekommt. Und sie hat eine andere Identität so quasi gefunden. Also ihre Identität ist einfach, dass sie sucht nach immer Versöhnung, Frieden und das Konstruktives, das Leben. Auch wenn sie kein Leben in der Sinn von ein Kind geben kann, sie sucht immer irgendwie, wie das Leben beschützt sein kann. Ja, im Großen und Ganzen. Und das ist dann ihre Identität. Und als diese Konflikte sich auslösen, ihre Identität wird stärker und stärker. Also sie findet sich auch in dieser Situation, dass diese Liebe, was sie sowieso hat zu ihrem Mann, auch wenn er ein schlechter Mann ist, diese Liebe würde sie nicht zurückziehen, weil sie sagt, das ist, was macht mich Mensch, das ist, was macht mich, ja, menschlich. Aber natürlich, das ist nicht so einfach, das weiter zu behaupten und weiter auszuüben. Und was macht das dann interessant, ist die Reise, die sie geht, wo sie das sich wirklich immer noch wieder überzeugen muss, dass diesem Gang, diesem Pfad, diese Richtung ist das für sie. Und das ist immer so ein ganz kritischer, entscheidender, so, das wird ständig in Frage gestellt. Also es gibt so diese große Nummer Perda Pregio, ja, so diese, wo sie wirklich sich echt überzeugen muss, ja, ich verlasse den Mann, Palast, alles.
Alles, was und, mir lieb und ja, wert und teuer
und,
ist.
Und ich verlasse das vor eine größere Liebe. Und natürlich, man kann sagen, ich mache das, aber dann der Tatsache, das zu machen, ist nicht so einfach. Und da gibt es immer so in dieser ABA-Aria-Form einen sehr klaren Sinn, dass die Leute kämpfen mit, was sie haben ausgedacht. Der Kampf zwischen irgendwas auszudenken und zu machen.
Dass sich die in den Augen nochmal so zuspitzen. Da ist dann die entscheidende Zerreißprobe.
Und das macht das so ein sehr interessantes und packendes Stoff.
Um magische Seiten und das Leitmotiv der internationalen Händel-Festspiele 2019 geht es auch im vierten Teil unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema im Gespräch mit Regisseur Walter Sutcliffe über seine Inszenierung der Oper Rodrigo am Deutschen Theater.
Kanntest du den vorher oder war das jetzt im Gespräch?
Dem Stück.
Als du engagiert wurdest hier für die Händel-Festspiele, also was denkst du über diesen Stoff? Schau ihn dir mal an.
Ich habe so den Angebot bekommen. Ja, ich habe dann gehört, gelesen und sagte, also ich hatte nicht sofort so das alles begriffen, aber fand es schon, dass es könnte ein wirklich interessantes Stück da geben.
War das diese psychologische Grundierung, die diese Oper hat, die dich besonders angesprochen hat?
Ich finde das immer interessant beim Händel, ehrlich gesagt.
Das hat er ja nicht in allen Opern. Es gibt ein paar, da ist das
nee,
ganz
aber,
spannend
aber,
und manche
aber den,
sind so lieb und nett.
Also ich glaube, das Interessante in Händel ist wirklich, dass Leute kämpfen mit Problemen, die meistens sie haben selbst gemacht. Es ist immer ziemlich relevant, weil die Figuren sprechen uns sehr an und wir werden noch verspiegelt in diesem Stücken. Aber ich war ziemlich schnell überzeugt, dass man mit diesem Stück machen könnte, auch gerade weil das so viel rezitativ war, das fand ich auch interessant zu machen. Und es war nicht nur irgendwie eine grandios opulente Rococo-Nummer, was einfach so ganz viel Choreografie und Deko braucht. Also das ist ein Stück, was ich dachte schon, könnte man in der Sinn von Theater
Man inszeniert quasi das Innenleben der Figuren.
Was sie haben für Probleme, was sie wollen. ja, warum machen sie den Mund auf? Also sie kämpfen mit irgendwas, also sie befragen irgendwas, also sie suchen irgendwas. Also diese dramatischen Impulsen sind alle ganz klar.
Ich vermute mal, dafür braucht es auch keine zeitgenössischen Anspielungen im Bühnenbild, einfach weil es schon ganz grundsätzlich hier günstig ist.
Also man könnte das spielen da oder hier oder wie man will, ja. Also ich finde, dass die Probleme des Stückes wirkten mir sehr präsent. Also kann ich nur sagen, wirklich denken lassen an ein bisschen, was man sieht in der Welt gerade, also wie den politischen Diskurs und personalische Diskurse mehr konfliktgeladen sind als vor 20 Jahren. Also das ist, was ich merke. Es gab vor 20 Jahren viel mehr Optimismus oder vielleicht das ist nur mein Alter. Und jetzt, dass ich nicht mehr 20 bin. Vielleicht ist jeder optimistisch, wenn die 20 sind und wird mit 40 weniger, aber das weiß ich nicht. Ich habe schon ein bisschen das gespürt und, also ich meine, ich weiß nicht, es gibt sehr viel diese so Disaster-Movies und Bücher. Habe oft an J.G. Ballard gedacht, weißt du, der hat so manche so Social Destruction-Geschichten geschrieben. Und ja, weil die Figuren, den Aktionen, den Problemen so präsent sind, dann ist vermutlich viel, würde es einfach ein klarer und besserer Abend machen, wenn man auch irgendwie in den Präsent auf eine Art spielt. Also auf eine Art. Ich sage nicht, dass alles total modern ist, aber das ist nicht so ein Stück mit historischer Authentizität. Ja, also ich meine, das ist ein Barockstück über eine vergangene klassische Zeit. Also wo würde man das setzen? Also man würde das entweder in eine fiktive historische Zeit setzen oder irgendwie in eine so fiktiven Handelian Zeit an. Also oder quasi, das ist was wirklich mit uns zu tun hat. Also man muss sehen. Ja, man muss da hinkommen und schauen, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe.
Rodrigo beschreibt ja auch eine Herrschaft, die sozusagen am Abbröckeln ist. Es gibt zwar noch Schlachterfolge und Besitzstände, aber diese Gesellschaft hat eigentlich ihren Zenit überschritten. Und jetzt ist die Frage, wie geht sie damit um? Rodrigo war ja nun nicht gerade der Herrscher, dem man jetzt unbedingt ein Denkmal setzen sollte. Aber gut, das sind die wenigsten, ja. Aber es ist ja die Frage auch, was kommt danach? Er selber beschreibt das ja auch, eigentlich wird ihm jetzt die Krone zu schwer, ob das jetzt nun Moral oder Gewissen sind oder einfach Erschöpfung, dass er die Nase voll hat.
Also ich meine, der Figur ist also nicht wirklich heroisch, also das ist ziemlich faul. Und die Sachen passieren eigentlich mehr, weil er nichts tut, als dass er was wirklich einen klaren Sinn hat von was er macht. Also nur wirklich, wenn die Fälle ganz dringend sind, dann macht er ein oder andere Entscheidungen. Das ist auch irgendwas, was man erkennen kann, auch von der Hier und Jetzt. Also ich meine, auch nicht nur Hier und Jetzt, also durch Geschichte.
Und er verzichtet ja am Ende quasi auf die Macht.
Er verzichtet auf die Macht.
Aber zumindest behauptet er, dass er jetzt drauf verzichtet und genau, also den eigentlichen Erben den Thron überlässt und das Land.
Auch wenn Rodrigo sagt, es kommt ein neuer Herrscher. Ich meine, der Land steht kurz vor dieser Invasion von den Islamischen. Ich glaube, jeder würde das sehen und wissen, dass das ist so eine sehr dekadente Gesellschaft, was wirklich in der Untergang ist. Die kämpfen zwar noch über ihre Idealen, ihre Sachen, aber eigentlich, was die wirklich nicht merken, ist, dass den ganzen Welt einfach sich ändert und das merken sie nicht, dass die Mohren sind quasi da, klopfen auf der Tür. Also das ist, was passiert, wenn man so in diese Kollaps ist. Ich fand das auch ein bisschen, wie sagt man, worrying, besorgend. Das hat mich einfach ein bisschen besorgt, weil ich meine, man liest jeden Tag in der Zeitung von unserer Umweltkollaps. Es gibt so diese gesellschaftliche Kollaps. Ich meine, Venezuela ist ein sehr gutes Beispiel, ja. Solche Sachen passieren. Also ich meine, irgendwann gab es der römische Empire, dann gab es nicht mehr. Diese Sachen passieren. Also das ist, diese Gesellschaften gehen runter. Ich hatte nur gedacht, hat mich sehr angesprochen, wie wir sind und wie unsere Gesellschaft dann vielleicht untergeht und dass wir das gar nicht merken.
So gesehen ist spannend, was du vorhin gesagt hast über die Suche nach Identität, die jede Figur beschäftigt. Man kann das natürlich auch übertragen auf ein System. Also wie lebe ich, unter welchen Bedingungen, was habe ich für dieses System, für diese Gesellschaft zu verantworten und wie finde ich dann einen straighten Weg, damit das weitergeht. Und zwar unter vielleicht besseren Bedingungen als die ich jetzt mitgebracht
habe. Also was ich finde interessant in dem Stück ist, dass natürlich am Ende diese Friedensbotschaft, Versöhnung von Selena, das triumpht in dem Stück und alle denken, dass wir finden dann diesen besseren Weg. Aber auch in der Wirklichkeit, dem Gesellschaft 10 Jahre später war völlig vorbei. Also auch dieser, was wir denken, das richtige Weg ist. Und das, ich finde, den Ironie in diesem Stück. Und ich glaube, das ging vermutlich nicht verloren ins Publikum.
Alles, der Happy was man End findet, ist immer sehr zwiespältig. Das ist dann auch wie bei Shakespeare. Ja? Also man steht für einen gemeinsamen Chor zusammen und die Uhr dann noch stellen, wann es...
Also ich meine, dem Finale, dem Triumph, das ist, was erwartet ist, dass der Versöhnung und Frieden und diese Sachen, die eigentlich positiv sind, dem Tag gewinnen. Das ist, was jeder hofft. Aber was ich fand interessant ist, wenn diese Sachen der Tag gewinnt, das nutzt auch nichts, wenn der Gesellschaft sowieso verrottet ist.
Diesen schönen Satz, frei nach Beckett, scheitern, wieder scheitern, immer scheitern, besser scheitern.
Ja,
also try it again.
Ja, das ist eigentlich mein Motto zum Arbeiten. Also scheitert und mach mal scheitern besser. Also das ist so ein Prozess, ein Arbeitsprozess. Aber wie gesagt, also ich finde, dass dem Stück selbst hat kein positives Ending. Und was es, aber vielleicht das ist auch diesem Stück in der Zusammenhang mit gerade der unserer Welt, wie es jetzt ist.
Aber für den Moment hat alles, was mit Hass, Rache, Gewalt und Terror zu tun hat, Ruhe. Also man versöhnt sich zumindest jetzt vorübergehend mal.
In dem Stück, ja. Aber vielleicht gibt es ein, aber wie in dem Stück, es gibt daraus ein größeres Problem.
Gut, das ist ja dann auch ein sehr fast schon narzisstischer Kosmos. Ja, die sind eben alle sehr mit sich selbst beschäftigt, was auch sehr zeittypisches ist. Und das gilt nicht nur für den Alltag, sondern auch für die höheren Etagen.
Genau, so ist das.
Die Selbstdarsteller, die mehr ein Auge drauf haben, wie sie gesehen werden, als wie sie handeln.
Genau, so ist das.
The show must go on.
Also ich meine, ich finde das extrem auf dem Punkt und präsent. Und also ich bin sehr schön, dem Stück zu entdecken. Also ob das mich wirklich glücklich macht, weiß ich nicht. Weil ich meine, das ist auch ein trauriges Geschichte. Aber das ist, man muss nicht immer glücklich sein, sondern vielleicht bewegt.
Damit geht's ja los. Sich bewegen lassen.
Ja, genau. Es ist schon bewegend. Also ich hoffe, dass die Leute würden auch bewegt werden.
Das war eine Stunde ein Thema. Heute zum Programm der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen im Gespräch mit Tobias Wolf, dem geschäftsführenden Intendanten des Festivals, und Regisseur Walter Sutcliffe, der die Oper Rodrigo inszeniert. Die Redaktion hatte Tina Fiebiger. Mit der Opernpremiere werden die Festspiele am kommenden Freitag um 18 Uhr im Deutschen Theater eröffnet.